Sie haben uns ein Feedback geschickt als Hörer und ja sozusagen auch Beteiligter dieses Magazins, weil wir auch einen Auszug aus einem Gespräch mit Ihnen über Ihr kürzlich erschienenes Buch gesendet haben. Und Sie haben in diesem Magazin zweierlei Sachen als ja, bemerkenswert formuliert. Und das eine war, welche Sprache verwendet wird im Sprechen über den Anschlag vom 9. Oktober 2019 in Halle. Was ist Ihnen da aufgefallen in der Sprache und was drückt das auch aus, was man für ein Bild oder für einen Umgang aktuell offenbar in der Stadt Halle mit diesem rechtsterroristischen, antisemitischen und frauenfeindlichen Anschlag hat?
Ja, in dem kleinen Buch, das Sie kennen, mit dem Titel »Warum nach Halle vor Halle ist«, ging es mir unter anderem darum, dass ich sozusagen provoziert war durch die offiziellen und halboffiziellen Stellungnahmen zum halleschen Attentat, weil sie in einer langen Reihe nicht nur von Attentaten stehen, sondern von Bewältigungsformen solcher Ereignisse durch offizielle Sprecher und Medien. Was dabei auffällt, es gibt sozusagen einen ausgebildeten Politsprech, den man erlernt, sobald man in Parteien hineingeht oder sich als Kandidat für Wahlen stellen muss, in dem es möglich ist, auch lange Zeit oder kurze Statements abzugeben, ohne etwas zur Sache zu sagen. Ich nenne das den Vermeidungsdiskurs. Der besteht aus lauter Versatzstücken, die beliebig kombiniert werden können als Fertigware, sodass man diesen Politsprech sozusagen schon von Weitem erkennt. Wenn der Sprecher den Mund aufmacht, wissen wir, er wird zur Sache überhaupt nichts beitragen, sondern er reiht eine lange Kette von, wie etwa im Fall des Halle-Attentates, unvorstellbar, entsetzlich, beispiellos, überhaupt nicht zu erwarten, wer hätte denn damit gerechnet, dies bei uns und so weiter und so weiter. Er spricht also überhaupt nicht zur Sache und tut so, als sei das Attentat das jeweils Neue vom Himmel gefallen. Und entsprechend fallen dann die Vorschläge, was man nun tun kann, aus. Auch da haben wir eine lange Reihe von Formulierungen wie jetzt aber endlich, nun wird es Zeit, dass ab heute wird sich etwas ändern. Und was sich dann ändert, ist vorhersehbar. Das ist fast immer, und zwar seit 30, 40 Jahren dasselbe gewesen. Ausbau des staatlichen Repressionsapparats, mehr Geld für die Polizei, neueste Überwachungstechniken einsetzen und überhaupt jetzt einen Aufstand der Anständigen wagen zum dritten, vierten, fünften Mal. Und jeder Hörer weiß schon von vornherein, der Sprecher natürlich auch, dass sich überhaupt nichts ändern wird und dass der Aufstand nicht stattfinden wird, so wenig wie er in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts in Deutschland stattgefunden hat, als von rechten Banden nicht weniger als 100 Nichtdeutsche umgebracht worden sind. Also das ist die Frage der Sprache. Und diese Sprache ist nun, und das ist mir aufgefallen, denn Radio Korax hat ja eine kritische Sendung gemacht. Dieser Politjargon ist ansteckend. Also in der Verlegenheit, wie fassen wir es denn, wie fassen wir uns denn angesichts des 30., 40. Attentats dieser Art, wie formulieren wir das, was in uns vorgeht, was wir gern sagen möchten, aber dann nicht sagen können und dann schließlich auch nicht sagen wollen. Und dann verfallen selbst kritische Geister in den standardisierten Jargon und erschöpfen sich nicht nur in der Beschreibung dessen, was geschehen ist, in der Beschreibung ihres eigenen Fühlens, in diesen Standardformeln. Und das betrifft nicht nur die Beschreibung und die unmittelbare Reaktion, sondern es betrifft noch mehr die hilflosen Äußerungen, wenn es wirklich um die Frage geht, was könnten wir ändern, individuell, als Gruppe, als Stadt, als Land, als Kollektiv, als Kontrolleure unserer Abgeordneten, als Leute, die dem Innenminister aufs Maul schauen und seine Phrasen zum 7., 8., 9., 10. Mal anhören müssen. Was kann man wirklich tun? Und diese Frage, was können wir tun, erschöpft sich dann, und auch das ist wie Politsprech, in lauter Konjunktiven. Nicht? Da heißt es, ja, man müsste, man sollte, man hätte tun müssen, man hätte schon lange und jetzt würden wir gern und wir möchten und es sollte. Und die Lieblingswendung kommt dann natürlich auch, es kann doch nicht sein, das. Und es kann doch nicht sein, das heißt natürlich, es ist jeden Tag so, dass es eigentlich nicht sein sollte. Aber die verschleiernde Wendung ist, es kann doch nicht sein, dass am helllichten Tage in unserer Stadt ein Attentäter die Tür einer Synagoge beschießt, eine Passantin umbringt und sich dann noch in einem Döner-Kebab-Stand ein Opfer sucht, das er gleich zweimal erschießt. Und das am Tag von Yom Kippur, was sich herumgesprochen haben sollte, denn wir haben im Land 100.000 jüdische deutsche Staatsbürger inzwischen. Und so könnte man wissen, so wie man weiß, was Weihnachten ist und Frohen Leichnam ist, was auch Yom Kippur ist, dass an diesem Tage die Polizei nicht präsent ist. Während es doch andere Städte gibt, zum Beispiel der Ort, aus dem ich komme, wo ich 40 Jahre gelebt habe, in Frankfurt, war es selbstverständlich, ich sage traurigerweise selbstverständlich, aber zumindest realistisch, dass immer vor der Westend-Synagoge, ich hatte das Büro meiner Zeitschrift genau gegenüber, deshalb weiß ich das, ein, zwei Polizeiwagen gestanden haben, schon wegen der Kinder, die dort zur Schule gegangen sind. Also das ist mein Monitum. Durchbrecht bitte diesen Standardjargon der hilflosen Formeln. Lasst euch etwas Neues, Sachhaltiges einfallen und überlegt auch in der Frage, was kann man jetzt dagegen tun? Wie können wir weitere Attentate verhindern? Etwas Praktisches, etwas Machbares. Baut nicht auf die Polizei, nicht auf die Justiz. Die haben seit 4 Jahrzehnten versagt. Ich gebe nur das Stichwort NSU. Die NSU-Gang konnte ungestraft 10 Jahre untertauchen und konnte 9 Menschen von den Splitterbomben-Attentaten zu schweigen umbringen. Und die Achtlosigkeit und die Vergessenheit unserer eigenen Geschichte ging ja so weit, dass die Verfolgungsbehörden, also vom BKA über die Verfassungsschutzämter, außerstande waren, an dem einen Indiz die Sache zu entschlüsseln, dass alle Opfer mit derselben Waffe, Cesca-Pistole, umgebracht worden waren. Sie blieben bei ihren Vorstellungen, dass die NSU-Morde auf Abrechnung im Drogenmilieu von Nichtdeutschen zurückzuführen seien. Und so wären wir noch heute in dieser Frage mit NSU, Zwickauer Zelle, wenn nicht Frau Tschäpe, wir wissen nicht genau warum, weil sie im Verfahren im Wesentlichen ja geschwiegen hat, wenn nicht Frau Tschäpe die Videos, die diese Untaten dokumentiert haben, verpackt hätte und per Post versandt hätte und in Briefkasten gesteckt hätte. Also bis heute wird behauptet, auch das ist ein Verschleierungsmanöver. Die Gruppe sei ja dann aufgeflogen oder es sei den Verfolgungsbehörden gelungen, sie zu liquidieren. Das ist alles gelogen. Ohne die Selbstoffenbarung, die Selbstpropaganda von Frau Tschäpe säßen wir noch heute da, wo die Verfolgungsbehörden 1911 waren. Aber ich komme ins Reden, wie Sie sehen, das wird alles viel zu lang.
Vielleicht auch nochmal zurückzukommen auf die Sendung vor einer Woche von Radio Korax zu dem Anschlag in Halle und nun zu der Frage, was kann denn eine Sprache sein, um über diesen Anschlag in aller Konsequenz auch zu sprechen? Und da hatte ich noch ein anderes Gespräch genau über diese Sendung geführt und da wurde auch gesagt, so, das waren doch rechtssozialdemokratische Positionen, die da immer wieder ausgetauscht wurden. Darüber ging es nicht hinaus und vielleicht sollte es auch nicht im Lokalen verbleiben, der Diskurs über die Folgen und Konsequenzen des Anschlags vom 9. Oktober in Halle. Denn dieser Diskurs sei doch sehr begrenzt. Da landet man dann doch schnell nur beim Gedenken und Erinnern innerhalb der Stadt. Aber das, was da eben im rein lokalen Diskurs nicht möglich wird, ist, über die Gesamtgesellschaft zu sprechen und rassistische Rechte, antisemitische Einstellungen in der Gesellschaft und so. Und was wir gemacht haben, ja auch in der Sendung, ist Gesprächsteile aus einem Interview mit Oberbürgermeister Bernd Wiegand zu senden. Ein Interview, das jetzt im Nachhinein auch nochmal für in der Stadt Kritik gesorgt hat. Also Kritik an den Aussagen von Herrn Wiegand, der unter anderem darin meint, dass der Attentäter ja nicht aus Halle kam und man das so lesen kann, dass Halle nicht das Problem mit rechter Gewalt und rechtem Agieren hat, sondern der kam ja von außerhalb und hier geht man doch eigentlich sehr erfolgreich gegen eine rechte Szene vor, denn zum Beispiel die identitäre Bewegung ist ja aus Halle sozusagen ausgezogen, so im Kurzen zusammengefasst. Wie blicken Sie darauf, auf solche Aussagen und auch darauf, wenn man versucht, im Lokalen über Folgen eines solchen rechtsterroristischen Anschlags zu sprechen?
Ja, das wirft natürlich eine ganze Reihe von wirklich interessanten Fragen auf. Ich fange mal damit an, dass es eine allgemeine Tendenz gibt, die Kette solcher rechtsextremer, eigentlich sagen wir faschistoider, faschistischer Anschläge aufzubrechen in lauter Einzelstücke. Und das bedeutet, dass man wirklich den Wald der rechtsextremen Gefahr vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Nicht? Also jedes einzelne Ereignis ist in sich natürlich zunächst mal verständlich, aber es ist etwas Besonderes, in dem sich ein Allgemeines darstellt und zusammenfasst. Also in der hallischen Situation vor, während und nach dem Attentat kommt die allgemeine Situation in Deutschland, um nicht zu sagen in Europa, zu ihrem besonderen Ausdruck. Und da wird sie aber anschaulich, was die Situation im Ganzen nicht ist. Wenn ich sage, in den 90er Jahren wurden, was Süddeutsche und Frankfurter Allgemeine seinerzeit dokumentiert haben, entgegen den Aussagen der Bundesregierung, die nur von 20 Toten wusste und nicht von 100. Diese Zahl von 100 Toten ist so unanschaulich wie die Zahl der Kriegstoten, wie die Zahl der Grippetoten, wie die Zahl der Holocausttoten, wie die Zahl der Gulag-Toten. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass wir das Allgemeine am Besonderen fassen. Und hier wäre zu sagen, am Hallischen Attentat ist ja etwas sehr Wichtiges, Allgemeines zu fassen. Es gibt ja eine Ratlosigkeit, wie man überhaupt die rechtsextremistisch motivierten Taten fassen soll. Lange Zeit hat man sie nicht mal benennen können und wollen. Und deshalb konnten sie auch weder statistisch noch theoretisch gefasst werden. Also ist dann jeweils das Rätselraten, ist es eine Aktion unter Nichtdeutschen? Das wäre das Bequemste. Ist der Täter vielleicht nicht aus Halle, sondern aus einem Vorort oder aus einem Nachbarort? Dann sind wir in Halle ja schon mal fein raus und exkulpiert. Eigentlich haben wir damit dann gar nichts zu tun. Und was der Oberbürgermeister gesagt hat, ich habe das auch aufmerksam angehört, erscheint mir doch als ein sich wegducken im Wesentlichen. Ein unschöner Ausdruck, der aber hier, glaube ich, treffend ist, weil er verschanzt sich ja hinter bürokratischen und juristischen Erwägungen darüber, dass eigentlich Halle nicht betroffen ist und was man tun kann, liegt also ganz im Rahmen dessen, was immer nach solchen Attentaten gesagt wurde. Das heißt, die Reaktion des Oberbürgermeisters ist darauf abgestellt, eine Folgenlose zu bleiben. Und auch er spricht einen Oberbürgermeister Bürokratenjargon. So, das ist das eine. Also nur wenn man im Besonderen das Allgemeine, den allgemeinen Missstand Widerstand einer rechten Welle, einer Tendenz zum starken und autoritären Staat am Ort fasst, wo man es als Besonderes fassen kann, wo man sogar Menschen kennt, die damit zu tun hatten, als Opfer, als Zeugen, als Beiständer und so weiter und so weiter. Da wird doch etwas fasslich. Und natürlich kann man nicht von Halle jetzt ein Rezept zur Bekämpfung autoritärer Tendenzen in der Bundesrepublik sich ausdenken, Halle zur Musterstadt erklären und hoffen, dass das Beispiel Schule macht. So geht das ja nicht. Sondern die Hallenser könnten sich etwas einfallen lassen, wenn es kein spezifisch hallisches Phänomen ist. Oder wenn es ein Halle-spezifisches, was vielleicht seit langem bedrohlich absehbar gewesen ist, dann kann man sich auch überlegen, was hätte man denn tun können? Und da würde ich sagen, es gibt zwei einfache Vorschläge für alle, wie für die ganze Bundesrepublik. Ich habe einen dieser Vorschläge schon vor 30 Jahren, als die 90er Jahre ausländerfeindliche Welle im vollen Zuge war, formuliert. Was hindert uns, also den aktiven Teil, also bei gesellschaftlichem Wandel, bei großen Reformen, sogar bei Revolutionen, ist ja immer nur eine Minderheit der Bevölkerung beteiligt, und zwar die in den besten Jahren, also das ist die Jugend, das sind im günstigen Fall die Studenten und das sind die Menschen zwischen 30 und 40 Jahre. Das könnt ihr in allen Ländern sehen, quer durch die Geschichte. Wir müssen nicht so weit zurückgehen, aber so war es schon bei Jakobinern und Girondisten. So war es 1968 leider nicht, weil die Studenten isoliert geblieben sind. Und so könnte es aber wieder sein. Und wenn man das in Zahlen auszudrücken versucht, ich stelle mir vor, dass unter der in diesem Sinne potenziell aktiven Bürgerschaft, quer durch alle Sozialschichten, durch alle Berufe, von den Honoratioren bis zu den Facharbeitern, von den Büroangestellten bis zu einigen Managern vielleicht. Wenn es einen lockeren Zusammenschluss gäbe, heute ist das alles per Flashmob und so weiter technisch wahnsinnig erleichtert zum Glück. Und man verabredet sich, wenn es solche Vorkommnisse gibt, sagen wir Heidenheim, sagen wir jetzt Halle, sagen wir Hanau, dass die Bürgerschaft in diesem Sinne eine Art Aufmerksamkeits- und Wachdienst selber übernimmt. Und wenn ich mir vorstelle, ein Tausendstel, ein Promille, also jeder Tausendstel aus der eben locker umrissenen Gruppe, würde sich bereit erklären, das zu tun, wozu die Polizei und die Verfassungsschützer nicht in der Lage sind, nämlich die rechten Aktivität selber zu überwachen, gewaltfrei durch die große Zahl. Ich gebe dazu ein Beispiel jetzt aus einem anderen Ort. Ich glaube, ich habe es im Interview schon erwähnt. Ich habe 3 Jahrzehnte in Darmstadt Soziologie gelehrt an der Technischen Universität. Und wir hatten natürlich auch die Vertreibung der Obdachlosen vom Luisenplatz im Zentrum der Stadt durch die CDU-Regierung. Und wir hatten die ersten Attacken auf ein Flüchtlingslager im Süden der Stadt. Und die Polizei war nicht zur Stelle und die Obrigkeit wollte davon nichts hören. Und ich habe damals den Vorschlag gemacht, dass Honoratioren der Stadt, egal welcher politischer Couleur, ob Christdemokraten, ob Sozialdemokraten, ob Liberale, ob Parteilose, selber zum Beispiel einen Nachtdienst, eine Nachtwache an diesem Flüchtlingslager stellen würde. Und der naheliegende Einwand war natürlich, ja, aber die werden ja Dresch bekommen, die werden mit Steinen geworfen und so weiter. Und ich habe gesagt, ja, das ist in Kauf zu nehmen. Dieses Stückchen Zivilcourage können wir ja wohl aufbieten. Und ich glaube, wenn der erste Honoratior eine Schramme davon getragen hat, dann kommt die Polizei und tut, was ihres Amtes ist, während sie vorher sich versucht wegzuducken und das Ganze zu verschlafen. Also das ist ein Beispiel. Das heißt, Halle hat die Chance, als besonderer Ort mit einer besonderen Untat das Allgemeine zu kapieren, was in der Bundesrepublik und im Übrigen in zahllosen anderen Ländern vorgeht. Das ist eine allgemeine Tendenz. Und wenn sie sich lokal darstellt, dann können wir uns konkrete Maßnahmen zur Eindämmung überlegen. Und egal, wie man die dann etikettiert, ob man sagt, ja, das sind also wahre Christen, das sind Moralisten, und die Gegner würden sagen, das sind die linken Zecken, die sowieso nicht zu unserem Land gehören. Das wäre eine Möglichkeit, die gegenwärtig gegeben ist. Ich sage nicht, das ist Allheilmittel. Und ich habe in dem kleinen Statement, was ich Ihnen übermittelt habe, ja noch eine andere, nämlich eine internationale Möglichkeit angedeutet. Wir hatten in der Vergangenheit eine Reihe sogenannter Russell-Tribunale, benannt nach dem Philosophen Bertrand Russell. Das bedeutendste war das Tribunal über den Vietnamkrieg, das folgenreich war. Und ich kann mir vorstellen, dass, wenn man sagt, die Bundesrepublik Deutschland ist Jahrzehnte nach dem militärischen Ende des Hitlerfaschismus in Gefahr, wir sehen Wiederkehrphänomene, wir sehen Wiederholer, wir sehen Leute, die einen lupenrein faschistischen Jargon haben, aber nicht nach dem Namen Faschist benannt werden wollen. Wir haben Leute im Parlament, die sagen, wir werden euch jagen und so weiter und so weiter. Ich will das nicht alarmistisch verstehen, aber für mich war Halle ein Attentat zu viel. Und leider ist ja meine Prognose eingetreten, dass nach Halle vor Halle ist. Nur hieß vor Halle nicht Halle, sondern Hanau, wie Sie wissen.